Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
Die Menschen werden immer älter und brauchen darum immer mehr und bessere Pflege. Die Altenpflegerinnen und Pfleger brauchen viel Einfühlvermögen und Geduld, damit sie die tägliche Konfrontation mit Gebrechen und dem Tod handeln können. Ihr Job ist anspruchsvoll. Wir möchten euch darum gerne zeigen, welche Fürsorge und Geduld sie bei ihrer tagtäglichen Arbeit aufbringen müssen. Als Gast begrüsse ich im Studio die Vizepräsidentin vom Schweizerischen Berufsverband von der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Barbara Gassmann. Guten Abend.
Guten Abend.
Als erfahrene und diplomierte Pflegefachfrau seid ihr auch in der Aus- und Weiterbildung tätig und ihr kennt die Aufgaben, die Verantwortung und die Unsicherheit aus eigener Erfahrung im Pflegealltag. Und ihr habt ja selber jahrelang in diesem Beruf gearbeitet. Was ist für euch so das Wichtigste in der Pflege?
Das Wichtigste in der Pflege dünkt mich, dass man in jeder Situation, wo man manchmal sehr plötzlich reingestellt wird, sich sofort ein Bild machen kann von dem, was da passiert und was jetzt nötig ist. Dass man sieht, einerseits aufgrund vom Wissen, das man hat, was jemand für eine Krankheit oder für ein Gebrechen hat, aber auch, wie jemand dran ist und wie jemand reagiert auf eine menschliche Situation, dass man dann sieht, wie dringlich ist es, dass ich handle, was soll ich machen und das auch noch im Zusammenspiel mit anderen Beteiligten an der Behandlung und natürlich unter Einbezug vor allem auch vom Wunsch der Patientinnen und Patienten oder auch von ihren Angehörigen.
Wir möchten gerne die nächsten 2 Stunden nutzen, damit ihr Fragen könnt stellen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt eine E-Mail an doppelpunkt@drs1.ch oder ruft an auf 0848 440 222, wenn ihr Fragen, Erfahrungen oder Anregungen habt. Wir nehmen die E-Mails und Telefon gerne entgegen und wir möchten die in der 2. Stunde beantworten. Wiederholen noch einmal die E-Mail-Adresse, das ist doppelpunkt@drs1.ch und die Telefonnummer ist 0848 440 222. Jetzt aber zuerst zu unserer Sendung. Simon Meyer ist vor gut 1,5 Jahren einen Tag im Alters- und Pflegeheim Heimetblick im solothurnischen Biberisch gewesen und hat mit Pflegenden über ihre Arbeit geredet. Wir werden euch diese Sendung gerne noch einmal spielen, weil es besonders eindrückliche Aufnahmen sind.
In erster Linie verstehe ich mich als eine Brücke zwischen Bewohner und Aussenwelt, zwischen Bewohner untereinander, Bewohnerarzt, auch Bewohnerangehörige.
Ja. Ich sehe mich so, dass ich die Menschen begleite, dass ich sie betreue. Klar denke ich manchmal, es wäre mehr möglich, hat man mehr Zeit. Aber man schaut, dass man es möglichst so einteilen kann, dass man eben auch mal mit jemandem rausgehen spazieren kann, der wenig Besuch hat. Und wir geben ihm Zeit von uns.
Am alten Menschen gefällt mir eigentlich quer durch alles, also die Spuren, was das Alter hinterlässt an einem alten Menschen. Sie geht als Falten, die reden zu einem, die geben etwas wieder, was ein Mensch erlebt hat, die Lebensweisheiten. Und meine Aufgabe ist eigentlich, nicht zu sehen, was kann er nicht mehr, sondern das, was er noch hat, und ihm mitzuteilen, das, das und das könnte er noch. Und das ist das Positive.
Ich persönlich würde ihm können in der Zeit, in der ich mit ihm zusammen bin, das Gefühl geben, er kann sich auf meine Hilfe stützen oder er kann sich an mich wenden. Das ist nicht ein Bitti-Betti, sondern er hat das Anrecht auf das. Und sehr oft ist gerade in der Nacht so ein bisschen das Problem, was ich immer wieder spüre, dass sich die Leute nicht getrauen zu lüten und den Leuten überbringen, dass sie sollen lüten.
Ja, dass es Vertrauen hat, dass er weiss, dass ich da bin, dass er umsorgt ist. Dass ich auch da bin, wenn man nicht mehr sagen kann, was es einem fehlt. Dass ich auch die leisen Töne höre. Manchmal langt die Kraft nicht mehr, für alles zu sagen. Ja, dass ich eben einfach die Brücke bleibe, einfach zwischen ihm und der Aussenwelt.
Stimmen und Gedanken von Pflegefachleuten, die sich im Alters- und Pflegeheim Heimetblick zu Biberisch bei Solothurn um die alten Menschen kümmern. Alle 40 Betten, die zur Verfügung stehen, aufteilt in 38 Einzel- und 2 Doppelzimmer, die sind alle zurzeit besetzt. Besetzt von 32 Frauen und 8 Männern, die ihr gewohntes Umfeld haben müssen verlassen. Der Ort, wo sie einen Großteil von ihrem Leben verbracht haben, wo ihre Kinder gross geworden sind, wo sie jede Ecke kennen. Es ist sicher kein einfacher Entscheid. weder für die Betagten selber noch für die Angehörigen, die die unselbstständig gewordenen und darum auf rundum die Tourhilfe angewiesenen Eltern und Verwandten müssen die Obhut von einem Pflegeheim geben. Es ist eine schmerzhafte Zensur in einem langen Leben.
Das 5. Jahr bin ich da. Ich konnte nicht mehr im Haus bleiben, wo der Mann gestorben ist. Seitdem bin ich da. Ich bin freiwillig gegangen. Einfach nicht mehr allein im Haus sein. Ich hatte Angst gehabt. Allein.
Ich fühle mich hier daheim. Das ist jetzt dieses Jahr oder zwei. Aber wenn ich ins Haus gehen musste, das hat mir weh. Das ist schwierig. Aber es ist halt nicht gegangen, wenn ich allein bin. Ich war im Haus. Und wenn ich umgekehrt wäre oder etwas, dann wäre ich da gewesen und hätte niemand gehabt. Das ist das Schwierigste, was man machen muss. Raus. Das ist also das nicht leicht.
Jetzt ist es etwa ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr und es gefällt mir gut. Ich konnte mich schon reinschicken. Was will man anders, wenn es nicht mehr geht? Dann muss man zufrieden sein, wenn man gleich noch ein bisschen unter die Leute kann. Dass man nicht alleine ist.
Im September, am 3. September vor einem Jahr bin ich hierher gekommen. Und es ist natürlich nicht mehr daheim, oder? Das muss man sich bewusst sein. Aber wir wollen zufrieden sein. Und der Mann und ich, wir sind jetzt beide. Der Mann wird jetzt 89 und ich auch 89. Und wir möchten noch 90. Geburtstag können feiern, dann wären wir auch 60 Jahre geworden.
Gedanken und Stimmen von Betagten, die im Pflegeheim Heimatblick zu Biberisch bei Solothurn ihren Lebensabend verbringen. Und, wie ich rausgehört und auch bestätigt bekommen habe, sich aufmerksam und liebevoll umsorgt fühlen von diesen rund 43 Angestellten, die die einen Teil, die anderen Vollzeit, in der Küche oder in der Pflege, im Putzteam oder in der Verwaltung vom Heim tätig sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben zurzeit ein Durchschnittsalter von 84. Rund die Hälfte von diesen Frauen und Männern haben eine Demenzerkrankung und die meisten von ihnen sind körperlich reduziert. Alles Individuen, Menschen, wo jeder mit seiner eigenen Geschichte Teil von dieser Schicksalsgemeinschaft geworden ist. Da alles allen recht machen können, das verlangt einiges von den Pflegenden, ist aber auch die Herausforderung von dieser vielfältigen und vielschichtigen Arbeit in der Alterspflege.
Es braucht Fachliches, es braucht ein Herz, es braucht gesunde Routine, die einem wieder auch übermengs hilft. Es braucht ein Team, es braucht Menschenliebe.
Ein Mensch, der nicht mehr selbstständig sein kann, ist auf Gedeih und Verderben eigentlich ausgeliefert. Und dort braucht es bei uns Pflegenden wahnsinnig viel Wahrnehmung, Beobachtung und eine hohe empathische Grundeinstellung.
Mir lebt viel, dass wir an einem Tisch hocken und niemand redet. Und ich denke, wenn es ihnen wohl ist, fühlen sie an von Gesprächen miteinander. Ich denke, das gehört auch zu unseren Aufgaben, dass man ein bisschen hilft zu schauen und ein bisschen rausgespürt. Bei wem harmoniert es mehr und wo harmoniert es weniger?
Da kann man fast nie wirklich allen gerecht werden eigentlich. Also man kann das einfach immer so gut wie möglich probieren zu machen und hoffen, dass man das Rechte verwünscht hat, was nicht immer der Fall ist, ganz klar. Und da ist man natürlich dann auch durch gewisse Ungeduld von den Bewohnern zum Teil auch berechtigterweise ausgesetzt. Oder? Sie brauchen jemanden und es kommt nicht gerade jemand. Und da muss man einmal dann wirklich auch aufs Maul lernen sitzen. Und das gibt die Erfahrung, die das ein bisschen leichter machen mit der Zeit. Aber auch nicht immer.
In guten Händen, wem wir unsere Betagten anvertrauen, eine Begegnung mit Pflegefachleuten, die im Doppelpunkt über ihren Alltag erzählen. Es ist 8:30 an einem Wintermorgen, wo ich im Pflegeheim Heimatblick zu Biberist bei Solothurn ankomme. Weiss und weit erscheint mir die Landschaft rund ums Heim herum. Die Sonne, verpackt in einer dichten Nebeldecke, lässt sich aber nur erahnen. Bei schönem Wetter hat man vom Bleicherberg aus, wo das Pflegeheim Heimatblick steht, einen schönen Rundblick über Felder und Hügel bis in die Alpen hinein. Drinnen im Eingangsbereich ist es hell und freundlich, dank der Fenster rundherum, und man ist eigentlich schon mitten im Geschehen inne. Auf der einen Seite stehen schön deckte Tisch mit einem Blümchen oder einer Kerze auf dem Tisch, im Hintergrund der Tresen von der Cafeteria und nebendran die Küche, wo ein emsiger Betrieb ist. Einzelne Tische sind besetzt, andere leer. Ein paar lesen Zeitung, andere hückeln einfach dort und schauen, so scheint es mir, ganz zufrieden in die Welt raus. Gegenüber von der Cafeteria stehen gemütliche Sessel, einzelne nebeneinander an der Wand mit Blick auf den Eingang, andere sind um einen Clubtisch herumgruppiert. Auch der Umteil ist gut besetzt an diesem Morgen. Zwei Männer diskutieren intensiv miteinander an einem Zweiertischli, ignorieren aber die fremde Besucherin völlig. Anders die Frauen, wo alle adrett angelegt und frisiert dort sitzen, manchmal ein Wort wechselt untereinander, aber hauptsächlich miteinander schwiegen. Es ist auffallend ruhig in dem sehr gemütlich und liebevoll gestalteten Eingangsbereich, wo gleichzeitig Cafeteria und grosse Stuben ist.
Wir sind halt allein im Zimmer, bin immer da und da mache ich immer Musik da. Mit CD und Kassette oder der Radio.
Ja, mir gefällt es da, das ist recht da, kann man nicht sagen.
Wir erleben es ganz gut. Ich habe ja selber gesehen, das Heim ist alles gepflegt. Es ist ja alles super, alles wunderbar eingerichtet. Und von der Floristin auch immer alles. Ich fühle mich hier daheim.
Damit das so ist, dafür sorgen unter vielen anderen die Ivanka Susic, der Peter Götschi, Cornelia Zimmermann und Magdalena Klei. Und Therese Welti. Die diplomierte Hauspflegerin wacht in der Nacht und ist in dieser Zeit allein für alle Bewohner und Bewohnerinnen im zweistöckigen Gebäude zuständig. Obwohl sie eigentlich jetzt seit dem Morgen um 7 Uhr Feierabend hätte, ist sie noch geblieben, um mir über ihre Nachtarbeit zu erzählen.
Ich komme auf die 20 vor 9 Uhr meistens zu oben, um mich ein bisschen informieren. Und etwa um 5 vor 9 Uhr kommt der Sportdienst. Das sind zwei Personen. Pro Stock ist das eine Person, die hier geschafft hat, vom 7. bis am 9. allein. Die kommt mir rapportieren, was der Tag durch in allen Fall gegangen ist, was Neues gibt, sag's jetzt bei Medikamenten, die neu verabreicht müssen werden oder nicht müssen werden, wie der Zustand oder das Befinden der Bewohner ist, wie es ihnen geht oder was allenfalls irgendwie der Tag durch passiert ist. Nachher gehen sie heim, haben sie für oben, und dann fährt meine eigentliche Arbeit an. Also ich schaffe mir zuerst mal einen Überblick. Und wir haben in der Nacht eigentlich zwei Runden. Das heisst, wir gehen zweimal sicher in jedes Zimmer rein, schauen. Die andere Arbeit ist zusätzlich, dass man einfach aufmerksam ist, das Gespür hat, was allenfalls neu in einem Zimmer ist, wo nicht geläutet wird. Dass man einfach ein bisschen die Antennen durchstellen, die eine ganze Nacht dauern. Vor allem als Gehör, dass man auch Sachen hört, wenn jemand, sagen wir, irgendein Problem hat, wo man sich aber nicht meldet. Oder wenn man hinter der Tür plötzlich ein Heulen hört, dass man dort aufmerksam ist und dementsprechend nachher auch Zeit hat und findet für die Anliegen von den Leuten, die zum Teil sehr zur Nacht rauskommen. Weil der Tag durch ist ein Haufen Betrieb. Und die Nacht ist ganz eine andere Atmosphäre.
Also Sie sind die Nacht dann eigentlich ganz alleine für die rund plus minus 40 Menschen, die hier leben?
Jawohl, im Moment noch, ja.
Was passiert also die Nacht?
Ja, was passiert die Nacht? Das sind die menschlichen Bedürfnisse, die die Nacht aufkommen, mit Wasser lösen oder müssen aufstehen, auf die Toiletten rausgehen. Da sind wir natürlich überall behilflich. Das Umlagern von Leuten, die sich nicht selber bewegen können und richtig bequem legen, hinsichtlich vor allem im Dekubitus-Gefahr. Also das Wundlicken von den Bewohnern, wenn sie sich eben nicht selber bewegen können. Weiter ist schauen, dass die Wärme überall stimmt, dass also nicht jemand schwitzt vor sich an oder jemand anders kalt hat. Einfach das ganze Wohlbefinden von den Bewohnern durch die ganze Nacht durch.
Dann vorhin gesagt, manchmal hört man dann eben auch gewisse Unruhe in einem Zimmer. Man weiss, man muss mal schauen, weil er sich dann noch nicht meldet. Sie haben aber gesagt, manchmal hört man auch, dass jemand
prägen?
Das ist ja so. Es ist natürlich durch die Nacht, das kennen wir ja von uns selber auch, dass die Nacht einen Haufen Gedanken führen können. Die Leute sind auch nicht mehr neu daheim. Es bleibt halt immer ein bisschen neu, auch wenn man sich mit der Zeit ganz daheim fühlt. Aber man hat Erinnerungen an früher, man hat einen Haufen von der Familie, wo die Leute tun oder Mühen verschaffen. Und von dort her sind sie sehr oft dankbar, wenn man ein bisschen Zeit hat, wenn man ein bisschen ein offenes Ohr hat für sie. Und das ist eigentlich für mich auch etwas sehr Schönes durch die Nacht durch, eben, weil da haben wir ein bisschen den Vorteil, weil eben sehr viel mehr Ruhe ist und die Leute noch eher auf einmal so können zukommen, dass man dann auch sich wirklich ein bisschen um sie kümmern kann und auf die Gespräche eingehen und auch ein bisschen nachfragen oder einfach ein bisschen Zeit für sie haben.
Altenpflege beinhaltet ja auch, das haben Sie vorhin angesprochen, eben jemanden umlagern, umlegen, ist ja manchmal auch wirklich ein Beruf, der körperlich viel abverlangt. Ist das eine anstrengende Arbeit?
Ja, es ist eine sehr anstrengende Arbeit. Sie fordert wirklich, es ist eine schwere körperliche Arbeit, würde ich behaupten. Die Nacht, wenn man allein ist, ja. Also von dort her ist man sehr darauf angewiesen, auf den Tagdienst, dass man hier gut miteinander zusammenarbeitet. Also, dass die Leute schon mal sehr gut ins Bett gebracht werden. Das hilft uns in der Nacht enorm, dass wir mit wenig Handreichungen die Leute können eben umlagern, wenn sie schon mal von Grund auf gut im Bett liegen. Der ganze Ablauf in einer Nacht wird sehr oft unterbrochen, eben durch das Lüti, durch gewisse Sachen, die einfach plötzlich erscheinen. Es kann jemand umfallen in der Nacht. Es hat jemand Probleme, wenn er aufsteht, für den Weg zu finden, weil er sich nicht mehr orientieren kann. Das sind so Töne, die man muss hören muss, wenn man hier im Parterre unten ist und im ersten Stock etwas eben ist. Das heisst, man muss die ganze Nacht aufmerksam sein. Man kann nie abschalten. Das ist etwas, wo ja, mehrere Stunden ist. Wir arbeiten 10 Stunden durch die Nacht durch. Von dort her gesehen ist es nicht einfach nur eine körperliche Arbeit, sondern eben auch eine grosse geistige Arbeit.
Dass Teres Welti vor allem zu Nacht schafft, kommt aus der Zeit, wo ihre Kinder noch klein gewesen sind.
Das ist eine ideale Art zu arbeiten, wenn man muss. Die Kinder nicht mehr weggeben und durch die Nacht zu arbeiten. Für mich ist einfach die Nacht etwas ganz Spezielles. Nach wie vor, ich habe zwischen ihnen wieder am Tag geschafft und bin halt wieder auf die Nacht zurück. Es lässt mich nicht los. Es ist eine ganz andere Atmosphäre in der Nacht. Schwierig zu beschreiben eigentlich. Mir gefällt es einfach.
Die Begegnung mit dem Sterben und mit dem Tod ist sicher für alle Pflegefachleute ein Thema und jeder geht auf seine Art und Weise damit um. Konfrontation mit der Endlichkeit in der Nacht aber ist vielleicht noch ein bisschen spezieller.
Das habe ich schon mehrmals erlebt. Bei uns hier im Heim ist es so, wenn wir, obwohl wir zur Nacht allein arbeiten, wenn wir aber jemanden sterbens haben oder auch sonst eine Notsituation ist, also es ist immer jemand in Bereitschaft. Das ist einmal ein sehr guter Rückhalt für uns. Das andere ist, gerade bei sterbenden Leuten ist es recht oft so, dass ein Teil der Familienangehörigen die Nacht durch zum Teil auch da sind. Das ist sicher eine grosse Entlastung für uns, dass man nicht die ganze Zeit, ja, man fühlt sich hingezogen in das Zimmer und hat aber noch viele andere Sachen zu erledigen. Von dort her ist das eine Beruhigung, wenn da noch jemand Angehöriges da ist. Sonst kann es auch sein, dass man wirklich allein ist. Man muss nicht immer eine Hilfe oder eine Unterstützung haben, je nachdem, wie es dieser Person auch geht. Ich habe bis jetzt jemanden Sterbens eigentlich meistens in einer sehr guten Art und Weise erlebt. Kommt auch dort sehr darauf an, was man selber für eine Einstellung hat oder selber für Erlebnis hat im Bezug auf Sterben und Tod im Allgemeinen. Es kann sehr bereichernd sein, mit diesen Leuten auch noch wirklich über Sterben können zu reden. Und schön ist, wenn man dann auch wirklich kann mit dieser Person abschließen, wenn sie dann dort sterben, dass man dann vielleicht das Glück hat, auch wirklich können dabei zu sein.
Bei Ihnen höre ich heraus, dass es eigentlich eine Art eine Bereicherung auch ist.
Ja, für mich schon. Aber ich weiss, dass es für sehr viele Leute, auch sehr viele, die in der Pflege arbeiten, Ängste aufwirft. Es wirft einem sehr viele Gedanken auf, ja, auf einem selber zurück. Und es sind natürlich auch die sterbenden Personen, die auch Ängste haben. Also, plus natürlich eben die Angehörigen. Also, das sind zum Teil schwierige Situationen zum Aushalten und fordern sehr, um da können, sich selber eigentlich zurückzuheben und für die Leute wirklich da zu sein. Das ist eine grosse Herausforderung.
So, Frau Schmutz. Jetzt machen wir zusammen ein paar Tests.
Ja.
Sogenannte Gleichgewichtstest und Bewegungstest.
Aha.
Um zu schauen, ob ihr das noch könnt.
Ja, in meinem Alter, gell?
In eurem Alter, ja.
Ja, das ist noch ganz gut.
Ja, die sind noch recht beweglich.
Ich freue mich, wenn es so ist.
Ja.
Ich bin nicht mehr 20. Ja, ich bin 16 geboren.
16 geboren?
Ja. Das andere müsst ihr selber ausrechnen.
Selber ausrechnen.
Ja.
Gut. Also.
Während der Zeit, als ich mich mit der Nachtpflegerin Therese Welti unterhalten habe, war der betagte Pfleger Peter Götschi unterwegs im ersten Stock und hat all das gemacht, was es braucht, damit die Frauen und Männer für den Tag gerüstet sind. Als er zu der Frau S. ins Zimmer gegangen ist, durfte ich kurz mit ihnen gehen.
Sie dürfen mehr anschauen und dann probieren mit dem Kopf so stark nach links zu schauen, wie es geht. Wie es euch geht. Schaut einfach mit dem Finger nach.
Ja.
Aber mit dem Kopf mitkommen. So über.
Ja.
Geht noch. Und jetzt auf diese Seite. Wunderbar. Jetzt kommen die Arme dran.
Wenn jemand ins Heim eintritt, wird er oder sie in den ersten zwei Wochen jeden Tag genau beobachtet. Es werden verschiedene Fragen gestellt, je nachdem ein Bewohner selber oder der Angehörige, wenn jemand geistig nicht mehr ganz so klar ist. Und es wird getestet, auf welchem Stand Beweglichkeit ist. Alle halb Jahr wird die Beobachtung wiederholt. Und je nachdem wird dann jemand in eine höhere Pflegestufe oder aber, auch das gibt es manchmal, in eine tiefere Pflegebedürftigkeitsstufe eingeteilt. Das ist das sogenannte Reihruck-System, das im Kanton Solothurn für die Kostenverrechnung angewendet wird.
Mama, die macht das gut. Sie strecken die Arme strecken. So. Und könnt ihr mit den Hängen so machen? Das geht gut. Finger. Bio da. Rechtshänder, hä? So. Das wär's schon, Frau Schmutz.
Ah, danke. Ich bin froh. Weiss ich etwas von mir?
Ja, ist gleich geblieben.
Ja.
Also für euch als Alter seid ihr noch recht beweglich.
Gell,
ja, schon.
Das muss ich auch sagen.
Ja,
ja, ich bin ja natürlich auch viel gelaufen, viel Berge gelaufen.
Nachdem der Peter Götschi seine Formulare mit den Bewertungen über den Gesundheitszustand von der Frau S. ausgefüllt und zu den Unterlagen geleitet hat, hat sich der gut 50-jährige Quereinsteiger Zeit genommen für Besucherin.
Also ich komme aus der grafischen Branche, habe Schriftsätze mal gelernt und habe nachher meinen Werdegang gehabt bis 49, Lehrlingsbetreuer, Abteilungsleiter und da war eines Tages Befriedigung nicht mehr da gewesen. Und ich habe eigentlich einen knallharten Schnitt gemacht in meinem Leben. Und es hat einen Prozess ausgelöst, der mich zu den Wurzeln wieder geführt hat, die ich eigentlich immer gerne hätte machen wollen, also Medizin oder pflegerische Berufe.
Nach einer ersten Ausbildung in die Richtung beim Schweizerischen Roten Kreuz und einem Praktikum in einem Altersheim war für ihn klar gewesen, betagter Pfleger soll sein neuer Beruf werden. Die Ausbildung macht er jetzt berufsbegleitend im Pflegeheim Heimatblick zu Biberist. Klar habe auch er sich die Frage gestellt, ob er dieser Belastung gewachsen sei, nicht zuletzt darum, weil in der Öffentlichkeit Überlastung und Überforderung in dieser Berufssparte immer wieder ein Thema sei.
Also wir werden sicher vom Zeitfaktor verfolgt, aber es gibt immer wieder Nischen. Es braucht nicht stundenlang Zeit, wenn man merkt, an einem Betagten geht es nicht gut. Da länger manchmal 5 Minuten, aber wirklich intensiv bei einem Hocken, als er merkt, ich bin jetzt für ihn da. Und nicht irgendwie abgelenkt durch, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, sondern wirklich, ich bin voll für ihn da. Und dann kann sich aussprechen und ich nehme ihn vor allem ernst. Also, ich will einfach ein Zimmer von einem Betagten nach der Pflege verlassen und sagen, so hätte ich es gerne wollen. So wäre es mir wohl gewesen. Ich habe die Intimsphäre gewahrt. Weil die Leute sind ja im Grunde genommen uns ausgeliefert. Und darum sage ich mir auch, ich behandle die Leute nicht nach Zeitfaktor, sondern so, wie sie es an demjenigen Tag brauchen. Weil es ist auch Tag anders. Es kann manchmal an einem Tag schneller gehen. Es gibt Tage, es geht bei der gleichen Person einfach viel langsamer. Aber diese Zeit tue ich ihm zugestehen.
Das heisst, dass Sie aber auch Ihren Arbeitstag müssen, wie ein bisschen flexibel lang machen. Also Ihre Lebensgestaltung ist das eigentlich schon drin? Gehen Sie mal davon aus?
Ja, sicher. Also, auch wenn jetzt jemand da wäre, der noch etwas von mir will, sage ich sicher nicht, jetzt habe ich Feierabend, jetzt gehe ich. Also das kann es nicht sein. Weil wenn mir jemand ruft und irgendein Anliegen hat, gehe ich sicher mal dazu und höre ihm zu. Und das sind ja nicht Abhandlungen, die stundenlang dauern, sondern das ist vielleicht jetzt etwas, das auch wieder 10 Minuten in Anspruch nimmt. Und ich glaube, wenn man in die Pflege geht, muss man das einfach vor Augen haben. Wir haben es hier mit lebenden Menschen zu tun. Und dann bin ich einfach auch bereit, noch 10 Minuten, Viertelstunde, auch eine halbe Stunde zu opfern.
Wie gehen Sie denn um mit dieser Nicht-Selbstständigkeit, wenn Sie das so sehen? Es geht ja nicht einfach spurlos einem vorbei.
Das ist sicher das, wo ich angefangen habe, am stärksten eingefahren ist. Als man sich mal bewusst macht, wie schnell es gehen kann, und auch zwar altersunabhängig, dass du Hilfe brauchst und im Grunde noch ausgeliefert bist. Du bist ausgeliefert.
Sie kommen aus einer Branche, die gerade extrem eigentlich fixiert ist auf die Ästhetik, muss stimmen. Da in dem neuen Beruf, den Sie jetzt gewählt haben, sind Sie konfrontiert mit Gebrechen, mit Zerfall. Wie gehen Sie damit um?
Ich finde, jeder Mensch hat seine Schönheit. Ob das Gebrechen rum ist oder auch nicht. Und darum, ich finde auch die Körper von diesen Betagten, die sind schön. Weil die haben Leben, bringen Leben mit. Und zwar zum Teil sehr lange Leben.
Eindrücklich und prägend, weil vorher noch nie ein Thema war in seinem Leben, war für den 50-jährigen Quereinsteiger seine erste Begegnung mit dem Tod.
Also, das war sicher eine Frage, die ich mir vorgängig gestellt habe. Wie gehst du mit dem um? Und ich bin relativ rasch mit dem konfrontiert worden. Und es ist weniger schlimm, als ich mir es vorgestellt habe.
Ich höre durchaus, dass sich die Fragen zum Thema Sterben und Tod für Sie persönlich auch verändert haben.
Ganz klar. Also von dem, was man durch Erziehung, durch die Schule, durch die Religion immer gehört hat, zum Teil Schurmärli. Und ich muss heute sagen, der Tod hat nichts Schreckliches. Das Sterben, ja, kann etwas Schreckliches sein, aber der Tod selber sicher nicht. Das Sterben, die Frau, die es angegangen ist, hat also wirklich kläglich vor Welt müssen. Und das Verrückte ist, die Frau, wenn sie leichte Momente hatte, als sie sich bei uns noch entschuldigt, als sie uns so Arbeit anmacht. Das habe ich verrückt gefunden. Bis sind wir ja für das da. Aber hankerum, wo sie nachher die Hände, mir eigentlich in die Hände gelegt hat und man eigentlich gemerkt hat, jetzt kann sie gehen, muss ich sagen, es war eindrücklich, der Frieden, der eigentlich auf sie gegangen ist. Trotz den vielen Schmerzen, die sie vorher hatte. Also man hätte nachher nicht mehr sagen können, die Frau hat gelitten.
Nein, die können wir schon. Nicht doppeln.
Ich will nicht ins Fernsehen, ich will nicht in die Radio.
Nicht? Nein. Keine Ambitionen?
Nein, ich will nur ein
Tee. Ein Tee.
Um auf die Menschen eingehen können. Die Abgrenzung, denke ich, ist sicher ein ganz wichtiges Thema, weil sie kommen ja auch mit über Gespräche oder Unstimmigkeiten innerhalb der Familie. Also sie haben einen Einblick auch in Leben, wo ihnen bis anhin fremd gewesen sind.
Das ist ganz klar. Also ich komme da eigentlich in den Intimsbereich bei jeder Person. Wichtig ist, dass ich ganz sicher eine Grenze muss ziehen. kann man nicht immer. Man nimmt auch mal etwas mit. Aber wichtig ist eigentlich, wenn ich das Heim verlasse, dass ich möglichst viel hier zurücklasse. Weil die Gefahr ist ja auch vom Ausbrennen. Also wenn ich mich 24 Stunden lang beschäftige mit den Sachen, die ich im Heim erlebe, dann glaube ich, bleibe ich nicht lange in der Pflege, weil dann brenne ich wirklich aus. Also ich muss es wirklich aussen vorlassen. Genau gleich, wenn ich private Probleme habe, sollte ich die im Grunde genommen vor dem Heim deponieren. Weil ich möchte ihnen eigentlich einen fröhlichen Tag, einen Tag, wo gelacht wird, einen Tag, wo gesungen wird, geben.
Zu der Abgrenzung gehört ja Körperpflege. Also man muss ja auch helfen bei den intimsten Körperverrichtungen.
Das sicher. Die Abgrenzung in Sachen Intimität muss natürlich ganz klar gewahrt sein.
Das ist wahrscheinlich wirklich nicht einfach. Es geht ja auch um Liebe geben im Sinn von einer gewissen Zärtlichkeit und Streicheleinheit. Das ist schon eine Gratwanderung. Also für Mann und Frau meine ich das schon.
Das ist sicher eine Gratwanderung und gegen das hat sicher niemand, wenn mir eine Betagte oder eine Betagte sagt, ob ich sie in die Arme nehmen kann und mal festdrücken. Was ich ganz am Anfang hatte, ist, dass drei Frauen sich ganz klar nicht haben wollen pflegen von mir. Und das habe ich auch verstanden. Also eben, ein Pfleger im Altersheim ist noch nicht so verbreitet. Und für mich war es eigentlich etwas Positives gewesen, als ich nach drei Monaten auch die drei Frauen konnte pflegen. Weil es ist ja legitim, auch von den Betagten her, zuerst zu schauen, wie ist der? Würde das mir eventuell passen? Und es sind drei Monate vergangen und heute ist eigentlich nie mehr ein Problem. Und das war für mich eigentlich sehr positiv gewesen.
Unterdessen ist Mittag geworden. Die Leute sitzen im hellen Esssaal an grossen runden Tisch, an Vierer- oder Sechser-Tisch oder auch an einem Zweier-Tisch, wie ein Ehepaar kann.
Was gibt es heute Feins zu essen?
Kabisch und Grünen und andere Speck. Und
Wer schafft?
Ja, ja. Nein, es gibt schon gute Sachen. Und wenn ich etwas nicht gerne habe und ich daheim auch nicht gerne hatte, dann nehme ich halt einfach weniger oder nichts. Es ist einfach da vorne angeschlagen und man sieht, was es gibt.
Die Essenszeit ist ein ganz wichtiger Moment im Tagesablauf der Bewohner und Bewohnerinnen und gibt dem Betreuungspersonal einen Moment Schnuff. Allerdings nicht allen. Denn nicht alle Betagten können ohne Hilfe essen und nicht alle wollen oder können im Esssaal die Mahlzeit einnehmen und bleiben auf der Etage.
Habt ihr Hunger, Frau Kocher?
Ja, Durst.
Durst? Was hättet ihr gerne zu
trinken? Ja, Durst.
Was hättet ihr gerne?
Dann nehme ich den und tue den fein schneiden.
Das
Krankenpflegefachfrau Ivanka Susic kann an diesem Tag Mittagpause machen. Die ursprünglich aus Kroatien stammende Fachfrau arbeitet seit rund 25 Jahren in der betagten Pflege. Und das, so habe ich im Laufe des Gesprächs herausgehört, wirklich mit Leib und Seele. Jetzt, wo ihre betagten Schützlinge zu Mittag hatten und sich auf ihre Zimmer zurückgezogen haben, hat sie bis um 3:30 Pause und darum Zeit zum Erzählen. Zum Beispiel darüber, wie sie trotz intensiver Betreuung von Einzelnen doch immer wieder eine Möglichkeit findet, auch für andere Zeit zu haben, um auf sie und ihre Anliegen einzugehen.
Es sind wohlfeste Zeiten und trotzdem kann man sich sehr locker bewegen unter diesen festen Zeiten, sage ich jetzt mal. Also wir wissen, dass am 8. Uhr morgen parat ist im Spitzsaal. Und das heisst, wenn jemand halt jetzt noch schlaft oder zuerst möchte duschen und dann zum Morgen oder umgekehrt, das machen wir so. Oder halt einfach duschen oder baden verschieben, je nach allgemeinem Zustand. Manchmal auch je nach Lust und Laune, es kommt auch vor. Ich denke mir, wenn ich spüre, dass mir das nicht langt am Morgen. Aber dann langt es mir vielleicht am Viertel ab 4 Uhr am Nachmittag oder am halb 5 Uhr oder am 5 Uhr vor dem Nachtessen.
Irgendwann im Laufe des Tages, habe ich seit Erfahrung gelernt, irgendwann fände ich mir die Zeit schon. Zum Beispiel, wenn Sie als Betreuerin sich bei der Körperpflege genügend Zeit nehmen und die Arbeit nicht als notwendiges Übel verrichten, sondern aus dem Duschen oder Baden eine Art ein Ritual machen. Dabei nämlich können wir die Betagten spüren lassen, dass man sich um sie kümmere und dass es in dem Moment wirklich nur und einzig um sie gehe.
Was ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist Duschen oder Baden. Die Zeit dünkt mir also extrem wertvoll. Nicht nur, weil das jetzt natürlich logischerweise länger geht als Morgentoilette oder Abendtoilette. Ich sehe das einfach so, dass Mensch ist jetzt da und es läuft natürlich sehr vieles über Vertrauen. Und dann ist man halt so, wie man ist im Bad oder eben in der Badewanne. Und ich erlebe da herrliche Momente, wo man sich noch ein bisschen menschlich noch ein bisschen näher kann kommen. Und diese Zeit ist mir sehr, sehr eben wichtig. Und das ist in erster Linie eine Tätigkeit, wo einfach Zeit, Not oder Pressieren absolut fehl am Platz wäre.
Sie sind durch Körperpflege sind Sie ganz extrem nah mit einem Menschen. Aber auch seelisch, also es gibt Menschen, wo Sie sicher grosse Sympathie haben, und es gibt auch Menschen, ja, die vielleicht ja, ein bisschen weiter entfernt sind. Sie müssen ja das immer ein bisschen handhaben, diese nahe Distanz.
Ja, das ist nicht immer einfach. Aber Erfahrung hilft einem. Es ist auch ein Prozess. Ich glaube, das ist auch etwas, was man das Leben lang lernen oder müssen lernen oder an dem arbeiten. Und natürlich spielt Sympathie und Antipathie auch eine grosse Rolle wie sonst im Leben. Das muss man dann auch professionell können einordnen, denke ich.
Für alle Pflegefachleute immer wieder ein wichtiges Thema ist der Umgang mit den Angehörigen, die zwar im Allgemeinen gern gesehen sind, aber eben lieber als Mithelfende und nicht als Aufpasser. Und schon gar nicht als solche, die meinen, alles besser zu wissen. Auch das gibt's nämlich. Aber, das haben wir alle bestätigt, im Grossen und Ganzen funktioniert es gut.
Es gibt Angehörige, die sehr unsicher sind, sehr besorgt sind. Ich sage jetzt einmal, dass gefährliche Wort, schlechtes Gewissen. Aber eben, was ist auf der anderen Seite eben wieder Alternative? Dann gibt es auch, das möchte ich nicht vergessen haben, sehr zufriedene, sehr, sehr dankbare und kooperative Angehörige, was einem sehr gut immer wieder tut, wenn man sich Monate oder sogar Jahre später irgendwo begegnet, dass sie immer noch wissen, von wo dass man sich kennt und in welchem Zusammenhang und wem das man gepflegt hat. Und das sind so, ja, so Perlen, einfach, die einem sehr gut tun. Aber ich denke, es ist auch für Angehörige nicht immer einfach. Es gibt Leute, von den Bewohnern, denke ich, die auch sehr glücklich sind bei uns und bewusst ins Alters- oder Pflegeheim eben gekommen sind. Es gibt auch Leute, wo man einfach stund, wo einem sehr bewusst und klar sagen, jetzt gefällt es mir, jetzt möchte ich noch ein bisschen leben, jetzt ist Leben wieder schön und
also der Kontakt zu den Angehörigen ist sehr wichtig. Sei es nur, wenn eben die schlechten Gewissen da sind, dass man mit ihnen reden kann. Dass sie auch sehen, was wir machen, dass sie auch sehen, dass ihre Mutter, ihrem Vater bei uns gut geht, dass sie teilweise aufblühen, dass sie mehr vorher vereinsamt waren, eventuell in ihrer Wohnung, und da wieder den Kontakt haben, das regelmässige Essen, eben die Einsamkeit, die nicht mehr ist. Und mir dünkt es wichtig, dass aber die sozialen Kontakte gegen uns einfach, dass die auch noch da sind, dass die weiter bestehen. Und nicht, dass sie in ein Heim kommen und jetzt sind wir hier abgeschirmt und von rundum allem gehört man nicht mehr. Ja. Also es ist sehr eine wichtige Arbeit, die Arbeit mit den Angehörigen zusammen. Auch das Entscheidungen, die sie mittreffen treffen, dass sie dort auch mitentscheiden können.
Ergänzt Pflegefachfrau Cornelia Zimmermann zum Thema Zusammenarbeit mit Angehörigen. Die ausgebildete Betagtenpflegerin hat am Mittag mit ihrem Nachmittagsdienst angefangen.
Wollt ihr aufstehen?
Ja, soll ich schon aufstehen?
Das war die 2 gerade. Oder gerade 2?
Dann kann ich noch kommen. Wollt
ihr den Fernseher abstellen?
Ja, denke
ich. Abstellen, also.
Ja,
ja, komm, nicht für den Kopf.
Ich
bin doch nicht für den Rutschen. Excuse me, ich will euch doch helfen. Ja, und
Die meisten Betagten machen nach dem Mittagessen ein kleines Nickerli. So um die zwei Uhr dann werden sie wieder wach und langsam gibt es wieder Betrieb auf der Etage. Und auf dem Gang begegne ich einem jüngeren Paar, wo ihre Mutter kommen geholt, zum Mittag einen Spaziergang zu machen, respektive um sie in ihrem Rollstuhl ein bisschen auszufahren. Die Sonne ist nämlich unterzwischen vorgekommen. Es sei für sie immer wieder ein Aufsteller zu sehen, wie Angehörige sich um die betagten Menschen kümmern können, freut sich Cornelia Zimmermann.
Also es ist schön, es ist wichtig, dass sie kommen. Wir haben nicht Zeit, für mit jedem einzelnen Alltag in die frische Luft zu gehen oder zu spazieren. Ich denke, es fehlt effektiv Zeit. Und das ist schon ein Teil von der Arbeit, die die Angehörigen können übernehmen können, wo wir sehr froh sind, wenn sie es übernehmen. Oder auch mal für ausserhalb etwas zu machen, sei es mal in ein Theater, sei es mal eine Turnvorstellung. Wir haben gewisse Sachen, die wir organisieren. Aber für mich, das ist eigentlich schon, dass die Angehörigen übernehmen. Und unsere Aufgabe ist dann wieder, wenn wir sehen, dass jemand wirklich selten bis nie Besuch hat, dass wir dann vielleicht mit ihnen halt einmal mehr rausgehen laufen. Und nicht gerade mit jemandem geht, wo die Angehörigen viel kommen und quasi alltag so schon rauskommt, ja.
Woher nehmen Sie die Zeit dafür?
Das muss man sich ein bisschen teilen. Ja, das ist so ein bisschen eine Sache von der Planung. Ich denke, ein bisschen Zeit, 10 Minuten Zeit, für mal mit einem ums Haus zu spazieren oder das Blümchen anzuschauen, das kann man sich nehmen. Also ich denke, das würde man es auch irgendwann mal verplempern. Man muss einfach sich ein bisschen bewusst sein und sich die Zeit auch bewusst mal nehmen.
Treffen tue ich betagte Pflegerin im Stationsbüro, wo sie sich mit anderen teilt. Es gibt 2 pro Etage. Klein und eng sind beide. Aber es lange, um sich zurückzuziehen und einmal ein Telefon zu machen oder das Administrative zu erledigen, wo halt auch zu den Aufgaben der Pflegerinnen gehört. Zum Beispiel Krankengeschichten der Bewohner und Bewohnerinnen zuverlässig nachführen oder einmal ein vertrauliches Gespräch können führen mit einer Mitarbeiterin oder mit Angehörigen. Oder Fragen beantworten von einer Besucherin, die wissen will, wie sie das so handhabe mit der Nähe und der Distanz gegenüber den Menschen, die sie begleitet auf ihrem letzten Lebensweg. Menschen, die könnten ihre Eltern oder sogar Grosseltern sein.
Also es gibt sicher auch hier, wie im ganzen Leben, auch, dass Menschen sympathischer sind als andere Menschen. Dass man bei Menschen eher eine Nähe spürt als bei anderen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man einfach die nähere Distanz, dass man dort die Grenzen sieht, dass man es nicht zu nah an sich gehen lässt. Und dass man auch sieht, wo ist jetzt eine Nähe angebracht, wo ist eine Umarmung angebracht und wo ist sie nicht angebracht. Man kann das sicher nicht im Allgemeinen bei jedem Menschen gleich haben. Ich denke, jetzt bei einem dementen Bewohner braucht es viel eher auch mal einen Körperkontakt, dass er spürt, weil er es vielleicht sonst nicht mehr versteht, dass er auch spürt, wie geht es, was wollen wir von ihm, weil sonst kommt er unter Umständen nicht raus. Und ein geistig klarer Mensch braucht sicher weniger eine Berührung, die unter Umständen die auch aufdringlich wirken könnte oder falsch verstanden werden. Ich denke, dort muss man gut einfach können abschätzen, wo ist ein Kontakt nötig, sinnvoll und wo ist er wirklich unnötig, dass man dort wirklich eine Grenze sieht.
Sie sind ja auch konfrontiert mit Gebrechen, mit Sterben, mit Tod, mit dem Teil vom Leben, wo Abbau ist?
Ich persönlich habe mit dem jetzt nicht das Problem. Und ich denke, das gehört zum Leben dazu. Man wird älter. Ich denke, wir haben alle unsere Breste schon ein bisschen. In jedem Alter kommt ein bisschen etwas dazu. Und dann, wenn man mal 90 ist oder noch älter, hat man wirklich ein langes Leben gehabt. Man hat viel Schönes gehabt. Und wichtig ist, denke ich, dass man auch das immer wieder sieht. Es gibt schon Sachen, wo man denkt, wieso muss jemand das noch erleben? Und gleich ist es einfach, es ist das Leben so, ja. Was mir im Allgemeinen schlimm dünkt, ist, wenn jemand lange Zeit in der Sterbephase ist. Und wenn man dann wirklich das Gefühl hat, man kann ihm die Schmerzen nicht nehmen, dann, das dünkt mir schlimm, wenn das über wirklich längere Zeit geht und man dann auch sieht, wie die, für die Angehörigen, wie das für sie auch muss sein. Dann fragt man sich dann schon eben, wieso hat der Mensch das verdient? Oder, mir auch, das sind die schlimmsten Momente. Vor allem, wenn man einfach Menschen hat mit Schmerzen, wo man nicht, die Schmerzen nicht kann. Das denkt mir noch so etwas vom Verrücktesten, ja.
Ja, jetzt geht es jetzt vier, nicht? Jetzt geht es jetzt vier, ja.
Mögen
Sie
jetzt vier? Ja, ja. L'appetit wie ein Marschall.
Hast du das verstanden?
So ein bisschen nett gemacht. Könnten wir es übersetzen?
Der Appetit kommt dann mit dem Essen.
Könnt ihr auch Französisch?
Ja, mal gut können.
Aha.
Dann hatte ich Freude an Englisch.
Dann hätte er Englisch können noch.
Die Fäden in der Hand und verantwortlich dafür, dass alles rund läuft, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht und das Pflegepersonal seine Arbeit nicht einfach als einen Job anschaut und sich einsetzt für die Betagten, die auf sie angewiesen sind. Dafür, dass auch die Rechnung am Ende vom Monat oder vom Jahr aufgeht. Dafür, respektive die Fäden, sind in den Händen von der Magdalena Klei. Die diplomierte Krankenpflegerin, die manches Jahr in der Akutpflege arbeitet, sich in der Langzeit, also Betagtenpflege, weiterbildet und sich noch später zur Heimleiterin ausgebildet hat, leitet die Institution seit rund 10 Jahren.
Die Langzeitpflege macht natürlich, die menschliche Betreuung ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber das braucht auch einen gewissen Reifeprozess, dass man das so sehen kann, würde ich mal sagen. Und es wird dem ganz viel anvertraut in der Langzeitpflege. Das ist auch nicht immer einfach. Also, das ist eher die Frage von der Abgrenzung. Also, man wird über ganz viele Situationen informiert und in Kenntnis gesetzt, die einem nicht wenig belasten. Also, die Herausforderung in der Langzeitpflege mit diesen vielen Menschen, mit diesen verschiedensten Rucksäcken, die sie mitbringen, das ist einfach riesen spannend. Und ich bin immer wieder begeistert, wie die Leben unterschiedlichst verlaufen sind. Und manchmal schon wieder schockiert, was die Menschen alles haben getragen. Und nachher sind sie einfach zuletzt da im Heim. Ich finde einfach, man kann diesen Leuten nicht nur Wertschätzung geben und Respekt verleihen. Also, dass das wirklich Alltag uns vor Augen muss sein. Die Wertschätzung, die Haltung, dass das jedes muss mit sich bringen.
Wie steht es denn mit der Wertschätzung und mit der Anerkennung gegenüber ein Beruf von der betagten Pfleger, von der betagten Pflegerin. Das ist ja noch nicht so etwas, was so angesehen ist.
Ja, das ist leider so. Betagte Betreuerin, betagte Pflege, das ist immer irgendwo noch gegenüber dem Spital, stehen wir einfach im Schatten, das ist einfach so. Da können wir noch so gut sein, wir können alles geben, uns einsetzen und trotzdem stehen wir einfach im zweiten Glied. Das ist einfach so.
Was müssen wir denn machen? Also, tatsächlich ist ja die demografische Veränderung. Also, es gibt immer mehr ältere Menschen, die bis in ein höheres Alter können selbstständig leben, aber dann Hilfe brauchen, angewiesen sind, dass sie Menschen haben, die sie pflegen, die sie auffangen und die sie in dieser letzten Lebensphase begleiten. Woran fehlt es denn, dass die Wertschätzung so gering ist oder die Anerkennung?
Also, ich denke, das könnte vielleicht auch sein, dass das unbewusst passiert. Dass halt einfach in einem Alters- und Pflegeheim Gebrechen, schwierige Situationen, Abschied nehmen, Tod, all diese Sachen, tut man ja möglichst lang, tut man ja wirklich wegschieben. Und ich denke, das hat eben auch mit der Wertschätzung zu tun, dass man mit etwas, man schätzt die Arbeit schon, aber dass man sich mit dem näher muss befassen, was einem nicht wirklich angenehm ist.
Also was heisst das jetzt aus Ihrer Sicht, wo so eine Institution leitet, führen, zusammenarbeiten mit denen, die an der Basis selber wissen, was es heisst. Was heisst das so an Forderungen, an Gesellschaft, an Politik letztendlich auch?
Dass man uns eigentlich auch den Stellenwert würde vermitteln, den wir auch verdient haben. Wir sind alltag gefordert, gut zu beobachten und gut zu hören und zu schauen. Und wenn wir gegenüber raus auftreten, hat eigentlich alles, oder nicht gerade alles, aber viele Leute haben die Augen und die Ohren zu und hören nicht auf uns. Ich denke, dass halt gerade die Pflegenden auch mehr sollten politisch tätig sein. Auf politischer Ebene sieht man eigentlich von den Pflegenden niemand. Und das ist, denke ich, mit ein Teil von dem, wo wir halt noch hinten drin sind. Weil das müsste schon sein.
Es ist gut.
Also, dass man so die Aufgabe gut kann machen in einer guten Atmosphäre, was ist da so ein bisschen Zentrale in einer Umgebung, die einerseits prägt ist durch Zerfall und letzter Ort, wo man lebt und wohnt, Andererseits aber ist es einfach, ganz einfach ein Ort, wo man lebt.
Ja, das ist natürlich eben wichtig, dass Pflegepersonal untereinander, dass die Team gut funktionieren, dass sie untereinander, also gegenseitig stützen und einen Humor einen Tag legen, einen gesungen, lockeren Humor, miteinander lachen, lustig dürfen sie gegenüber dem Heimbewohner, mit dem Heimbewohner mal auch ein Witzchen dürfen machen und ja, dass eben entspannt ist und nicht einfach die Arbeit quasi als Job erledigt, sondern das ist einfach eindeutig mehr. Es ist eine ganz wertvolle Aufgabe und die Heimbewohner geben dementsprechend auch viel Retour. Mit ein paar guten Worten, mit einem lieben Lachen. Es ist einfach immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber die ganze Stimmung ist ganz wichtig, dass es locker ist. Und was nicht heisst, dass es einfach man den ganzen Tag lacht und lustig ist und nicht mehr merkt, wenn etwas passiert. Das schon nicht. Aber die Atmosphäre, die sollte locker sein.
Was ist das Bereichende an dem, was Sie machen?
Es ist für mich schön, können zu sehen, Leute, Heimbewohner, Angehörige wieder sehen, lachen da drinnen, fröhlich sein miteinander, an Heimanlässe können, wenn es noch irgendwie möglich ist. Und das kann man auch aus dem Rollstuhl raus. Zur Musik können mitwippen, dass sie wirklich lachen miteinander wieder. Das ist für mich ganz wertvoll. Dass auch das Personal nicht belastet ist, dass sie frei an ihre Arbeit her können, dass sie auch lachen können. Das zeigt mir eigentlich auch, dass wenn das Personal lachen kann, dass sie auch frei und locker ihre täglichen Arbeiten können übernehmen und so gut können übernehmen und auch zu guten Resultaten kommen und dann dementsprechend auch Feedback von Heimbewohnern und Angehörigen können entgegennehmen. Das sind eigentlich die schönen Momente, und die sollen eigentlich Überhang haben. Die anderen kommen von selber, die schwierigeren Momente. Das ist eigentlich das Allerschönste. Ein Heimbewohner, dass er sich an vielen Sachen freuen kann im Heimalltag. Dass man ihn ablenken kann und dass er zufrieden ist. Dass man das nicht bei allen und nicht immer Alltag erreichen kann, das ist, denke ich, normal. Und hat auch mit seiner Biografie natürlich zu tun. Ein Heimbewohner, der das Leben lang nicht glücklich war, den bringen wir auch nicht zum Lachen im Altersheim. Aber das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, dass wir wirklich eine gute Atmosphäre, eine gute Stimmung haben im Heim und dass sie glücklich, einigermaßen glücklich, ihren Lebensabend hier bei uns verbringen können.
Das ist Doppelpunkt Forum zum Thema «In guten Händen, wem wir unsere Betagten anvertrauen». Wir haben die Sendung aus dem Jahr 2007 wiederholt, weil unsere Sendung ist mit sehr eindrücklichen Aussagen. Simon Meyer war ein Tag im Alters- und Pflegeheim Heimatblick im solothurnischen Biberisch und hat mit Pflegenden über ihre Arbeit geredet. Ja, und Barbara Gassmann, Vizepräsidentin vom Schweizerischen Berufsverband von der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, ist bei uns im Studio. Barbara Gassmann, jetzt haben wir die Sendung zusammengehört. Wie spiegelt das so ein bisschen die Realität?
Ich finde, die Aussagen, die hier gemacht werden, geben sehr ein gutes Bild ab, wie der Alltag in so einem Pflegeheim funktioniert und ist. Ja.
Gut, wir werden uns mit ihr nachher noch unterhalten. Jetzt ist aber Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr könnt anrufen könnt, und zwar auf Telefonnummer 0848 440 222 oder schreibt ein E-Mail auf doppelpunkt@drs1.ch doppelpunkt@drs1.ch und dann werden wir in der nächsten Stunde nach den 9 Nachrichten eure Fragen, eure Anregungen oder eure Bemerkungen diskutieren. Neue Telefonnummer 0848 440 222 oder ihr könnt ein E-Mail schreiben an doppelpunkt@drs1.ch.
Doppelpunkt Forum.
Die Menschen in den Pflegeheimen brauchen immer mehr und bessere Pflege. Die Altenpflegerinnen und Pfleger brauchen viel Einfühlvermögen und Geduld. Wir haben letzte Stunde eine Reportage aus dem Alters- und Pflegeheim Heimatblick im solothurnischen Biberist gehört. Und seit dem 8. ist Barbara Gassmann, Vizepräsidentin vom Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, bei uns im Studio. Und sie beantwortet eure Fragen, Anregungen und Bemerkungen. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an doppelpunkt@drs1.ch oder anrufen auf 0848 440 222. Und den ersten Hörer haben wir auch schon dran, nämlich den Herrn Scherer. Guten Abend, Herr Scherer.
Guten Abend, Frau Gassmann.
Guten Abend, Herr Scherer.
Guten Abend, Frau Gassmann.
Was habt ihr für eine Frage, Herr Scherer?
Also, Frau Gassmann, ich habe Ihnen interessiert zugelassen. Und zwar hat mich das gerade so interessant gedacht, weil das im Bibrist sehr viele Einzelzimmer hat. Also, wie ich verstanden habe, sind das 38 Leute, die im Einzelzimmer sein können und nur zwei Zweierzimmer. Weil bei uns im Dorf wird auch so etwas vorgesehen und geplant, als Altersheim wird umgebaut mit 30 Millionen. Und dort haben sie Verhältnisse so gemacht, dass 55 Leute sind im Einzelzimmer und 36 Leute müssen im Zweierzimmer sein. Das heisst, 60% sind im Einzelzimmer und 40% werden verknurrt, zum Teil mit fremden Leuten im Zweierzimmer ziehen. Und bei euch da in Bibrist ist es so, dass nur 10% Zweier sind und wahrscheinlich wird das gerade gefüllt mit Leuten, die vielleicht Paar sind. Und ich finde das verrückt, dass man da 30 Millionen so in einem Ding verlochen und weil die Leute die Intimsphäre nehmen und die einfach zusammen tut in so ein Zimmer rein tun mit fremden Leuten. Wie sehen Sie das?
Ja, Herr Scherer, ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, wenn Sie zu viele Leute müssten in Zweierzimmer sich vorstellen, vor allem wenn man das ganze Leben vielleicht heute sehr ein individuelles Leben führt, dass Sie sich dafür würden gerne einsetzen, dass es mehr Einerzimmer gibt. Das finde ich gut. Wichtig ist auch noch bei den Pflegeheimen, dass man schaut, wie die Zusammensetzung ist, also von den Leuten, wem man das Zimmer muss teilen, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass möglichst nicht Bewohner mit einer Demenz zusammen im gleichen Zimmer untergebracht sind mit Bewohnern, die keine Demenz haben. Weil Leute, die sich nicht an Regeln halten und so weiter, ist natürlich eine Belastung für den anderen oder die andere Bewohnerin in so einem Zimmer. Und da ist man schon sehr nah aufeinander und auch aufeinander angewiesen, dass das ein bisschen gut funktionieren kann. Aber ich denke, dass die Heimleitungen auch sehr besorgt sind darum und schauen, dass die Mischung möglichst kann stimmen. Aber Sie haben schon recht, es ist heute eher der Trend, dass man mehr Einerzimmer macht.
Gut, Herr Scherer, ist das so beantwortet?
Richtig, das ist so beantwortet.
Danke vielmals für euren Anruf.
Ich muss mich einsetzen, daheim im Dorf, damit das Verhältnis ein bisschen mehr zu einem Zimmer kippt. Weil ich finde, die Intimsphäre muss gewahrt werden, dass man sich zurückziehen kann. Wer will, kann ja nachher nicht führen, in die Gemeinschaftsräume gehen, sich gegen unterhalten.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit irgendjemandem Fremden im Zimmer sein, ausser ich sehe dement.
Ja.
Und ich realisiere es nicht mehr.
Ja, ich bin froh. Ich finde es sehr gut, wenn Sie sich für das einsetzen und das auch den Politikern oder denen, die das entscheiden, können gut erklären.
Danke gut. Danke, Herr Scherer. Auf Wiederhören und eine gute Nacht. Ja, Frau Gassmann, was macht man eigentlich, wenn man nicht zufrieden ist, jetzt als Angehörige oder als Bewohner? Jetzt generell, wenn man irgendein Problem hat, an wen wendet man sich? Was macht man?
Also am besten ist natürlich schon immer, dass man gerade dort, wo ein Ereignis passiert, wo man nicht zufrieden ist, dass man es gerade mit der Person bespricht, wo das passiert ist. Also gerade und auch möglichst sofort. Also dass man nicht noch viel Zeit vergeht, sondern dass wenn beide noch wissen, was das Problem war oder wie man da aneinander geraten ist oder für unterschiedliche Auffassungen oder Wertvorstellungen hat, dass man das gerade probiert selber zu bereinigen. Wenn das nicht geht, dann denke ich, muss man wirklich auch an die Heimleitung gelangen und dort probieren zu sagen, wie das war aus der eigenen Sicht. Und dann ist dort sicher eine Vermittlung möglich, dass die Person, die Heimleitungsperson, die Pflegenden anlässt, die Bewohner anlässt und schaut, wie kann man das wieder einrenken oder was für Massnahmen müssten getroffen werden, dass da Zufriedenheit und Wohlbefinden auch wieder hergestellt werden kann.
Jetzt gibt es ja verschiedene Anliegen, verschiedene Parteien. Was ist eigentlich so für die Betreuten oder die Pflegenden, was haben die eigentlich so als das wichtigste Anliegen an die Betreuten oder auch umgekehrt? Also was haben die Betreuten an die Pflegenden für ein Anliegen oder für ein Bedürfnis?
Also sicher, das wichtigste Bedürfnis ist, dass man ernst genommen wird in seinen Anliegen, in seinen auch Eigenarten. Wenn man ein ganzes Leben selbstständig gelebt hat, ist ja der Gang in ein Pflegeheim nicht ein einfacher Gang. Das heisst, man muss sich beschränken, es gibt Regeln, die andere sind, die man nicht ganz alle selber immer bestimmen kann und so weiter. Dort ist es ganz wichtig, dass man eine gute Einführungszeit erleben kann, dass Personal hat, das weiss, wie mit so einer Übergangssituation umzugehen ist, wo einem hilft, quasi auch in dieser Angewöhnungszeit. Das ist eine Zeit auch vom Abschied von gewissen Vorlieben oder vom Herausfinden, was jetzt da in dieser Institution möglich ist. Das ist sicher am Anfang besonders wichtig.
Und das Herausfinden gilt ja nachher auch mit der Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Was muss man dort speziell berücksichtigen? Was kann das Problemfeld sein oder vielleicht ein Konfliktfeld mit den Angehörigen?
Genau. Für Angehörige ist der Schritt, den jemand in ein Hochstehendes, in ein Pflegeheim macht, häufig auch gar kein einfacher Schritt. Häufig ist eine langjährige Pflege daheim vorausgegangen. Und das heisst dann auch ein Eingeständnis, dass es vielleicht nicht mehr geht oder nicht mehr gegangen ist daheim. Weil vielmal warten die Leute ja wirklich, bis es nicht mehr geht, bis sie in ein Pflegeheim eintreten. Das ist auch verständlich. Und dann ist es auch dort wichtig, dass man die Rolle, dass man sieht, die Angehörigen haben bis jetzt etwas gemacht, haben zum Beispiel die ganze Pflege übernommen, haben da sehr viel geleistet für ihren Hoch. Und dass die Wertschätzung von den professionellen Pflegenden oder von den Leuten, die im Heim arbeiten, auch den Angehörigen gegenüber ausgesprochen wird und dass dann auch geschaut wird, wie könnte weiterhin eine gute Zusammenarbeit sein zwischen Bewohnern, Angehörigen und Pflegenden im Heim.
Also, dass die Angehörigen doch auch noch irgendwie involviert sind. Gibt es irgendwie Tipps für die Angehörigen, wie sie sich so verhalten?
Also ganz gut ist natürlich, wenn die Angehörigen wirklich das Gespräch suchen auf jeder Ebene. Also, dass sie vorbeikommen, dass sie auch sie sagen, was ihnen wichtig ist, was sie denken, was für einen Bewohner oder für die Bewohnerin wichtig ist im Heim. Dass sie präsent sind und auch Ideen einbringen und dann aber auch schauen, Verständnis aufzubringen, vielleicht, wenn sie eine Idee, eine gute Idee haben und die ist nicht durchführbar, dass man dann auch schaut, okay, wo können wir Kompromisse machen und wo finden wir uns?
Gut, jetzt haben wir eine nächste Hörerin am Telefon, nämlich Frau Heidi Zuber. Guten Abend, Frau Zuber.
Guten Abend.
Eure Mutter ist glücklich in einem Zweierzimmer.
Eben, ich bin jetzt heimgekommen, habe das Votum gehört von dem Herrn gegen Zweierzimmer. Und meine Mutter ist seit einem Jahr im Altersheim, ist 93-jährig und ihr hat mir dreimal ein Einzimmer gezeigt, weil man gedacht hat, das wäre vielleicht etwas für die Angehörigen zu empfangen. Und sie hat sich geweigert, weil sie ist sehr wohl im Zweier, weil sie im Einer Angst hat.
Ja, da sprechen Sie ganz einen wichtigen Aspekt an. Das gibt es tatsächlich auch, dass sich jemand zu Zweiten besser aufgehoben fühlt. Und darum, ich würde auch nie sagen, es darf keine Zweierzimmer mehr geben.
Ja.
Es kann auch sein, manchmal denkt man, die Paar seien wohler in einem Zweierzimmer. Es gibt in dieser Frage einfach keine starren Regeln. Es kann sein, dass Paar lieber je ein Zimmer haben oder ein Zweierzimmer zusammen haben oder es kann sein, dass fremde Leute wohl sind zusammen in einem Zweierzimmer.
Ja. Das hat mir gedacht, ich muss das doch auch sagen.
Ja, das ist gut.
Es gibt auch die Variante, oder?
Ja.
Dass gut. Man wohl ist im Zweierzimmer, dann fühlt man sich geborgener.
Ganz genau.
Ist man nicht allein.
Ja.
Danke vielmals, Frau Zuber, für euren Anruf. Gute Nacht. Auf Wiederhören. Ihr könnt uns weiterhin anrufen, wenn ihr eine Frage, eine Bemerkung oder eine Anregung habt. Die Telefonnummer ist 0848 440 222. 0848 440 222. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn es geht, ein kurzes. Wenn sie viel zu lang sind, haben wir keine Chance, das Ganze zu lesen. Die E-Mail-Adresse, die ist doppelpunkt@drs1.ch. doppelpunkt@drs1.ch. Barbara Gassmann, wir haben ja vorhin die Sendung zusammen gehört. Wie viel Geduld braucht es eigentlich bei dieser Arbeit? Das hat man immer wieder ein bisschen gehört. Zeit war ein Faktor, Geduld auch. Du warst selber seit Jahren lang in diesem Bereich tätig. Wie viel Geduld braucht man?
Es braucht schon Geduld. Wie soll ich sagen? Es braucht nicht nur Geduld, es braucht auch ein zielgerichtetes Handeln, dass man weiss, ob etwas jetzt ganz wichtig ist, wo muss gemacht werden und wo man muss einen Bewohner oder eine Bewohnerin dazu bringen, dass sie einverstanden ist oder einwilligt, weil es zu ihren Gunsten ist. Und manchmal braucht es die Geduld, wenn jemand das nicht so einsehen kann oder nicht kann verstehen, was jetzt mit ihm passiert. Oder der braucht es Geduld. Es geht manchmal nicht mehr so schnell, wie wir jüngere Leute das gewöhnt sind. Auch manchmal braucht es Zeit, bis eine Reaktion kann kommen auf eine Äußerung, die ich gemacht habe, oder auf etwas, das jemand machen sollte, bis dort die Reaktion kommt. Das braucht manchmal Geduld. Und dann ist es schon, manchmal für das Pflegepersonal kommt dann so das Gefühl auf, ich habe doch eigentlich keine Zeit, ich sollte noch so viel machen.
Aber die Zeit, hat man denn genügend Zeit, auf all die einzelnen Bedürfnisse einzugehen?
Ja, es ist die Frage von der Zeit als Dauer ist der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite, und das hat ein Mitarbeiter auch schön gesagt in dem Beitrag vom Pflegeheim, den wir gehört haben, dass es auch auf die Qualität des Daseins drauf ankommt. Also wenn man auch nicht viel Zeit hat, aber wenn der Bewohner merkt, ich gehe völlig jetzt auf das ein, was jetzt zwischen uns da ist oder was jetzt wichtig ist, dann kommt es nicht unbedingt darauf an, ob ich eine halbe Stunde Zeit habe für etwas oder nicht. Aber das Pflegepersonal hat generell natürlich schon sehr stark ein grosses Programm, muss für viele Leute sorgen und hat von dem her natürlich einen grossen Zeitdruck. Und manchmal ist es nicht einfach, die Prioritäten gut zu setzen. Oder? Welche Pflegehandlung kann ich weglassen? Welche muss unbedingt sein? Oder wie kann ich es umteilen im ganzen Tag? Anstatt, dass ich am Morgen irgendwie jemandem Körperpflege mache, der das jetzt nicht will, aber will irgendwie aufgenommen werden und an den Tisch sitzen, dass ich dort flexibel bin und kann umstellen.
Aber die sprechen ganz, ganz viel an. Was ist denn wichtig im Umgang mit alten Leuten? Also die Prioritäten, die Geduld, die verschiedenen Sachen, aber was ist so wichtig?
Also es ist eigentlich nicht etwas ganz anderes wichtig als auch bei jungen Leuten. Also die Leute wollen, dass man auf sie eingeht, dass man hört, was ihre Bedürfnisse sind, dass man entsprechend auch handelt und dass man vor allem auch dafür da ist, dass sie das Vertrauen können haben, dass wenn von der gesundheitlichen Situation her irgendeine Gefahr droht, also dass ich eine Sicherheit kann vermitteln kann, das ist für alle Menschen wichtig, ob jung oder alt. Und dann muss man schauen, bei den alten Menschen eben, dass man zum Beispiel die Information vielleicht 2-3 Mal gibt und für das ein bisschen mehr Zeit braucht als bei manchen jungen Leuten. Aber eben das kann man gar nicht generalisieren, das ist nicht möglich.
Und auf was muss man sich besonders einstellen?
Auf was man sich besonders einstellen muss, ist, es ist auch schon gesagt worden, dass es vielmal mit Abschied zu tun hat, mit auch Abbau, mit körperlichem Zerfall. Das ist in einer Zeit, wo also so auf Anti-Aging und so die Wellen ein bisschen herrscht, ist das manchmal nicht so einfach, da quasi wie in einer anderen Wertigkeit tätig zu sein. Das hat ja nachher auch mit dieser Wertschätzung etwas zu tun, die nicht unbedingt vorhanden ist für Pflege, die in den Alters- und Pflegeheimen passiert, dass das einfach in unserer Gesellschaft eher als Last angeschaut wird, eher als Makel, wenn man älter wird, wenn man nicht mehr alles kann. Es wird ein Gräbe von die Alten belasten uns, das ist ein Kostenfaktor, es gibt eine Entsolidarisierung. Alle diese Sachen sind natürlich nicht förderlich, um dann wirklich die Wertschätzung können aufzubringen. Für Leute, die dort arbeiten, aber auch für Leute, die dort leben, weil das jetzt ihr neuer Wohnort ist.
Jetzt haben wir jemanden weiters am Telefon. Wer ist da? Guten Abend.
Das ist Müller.
Frau Müller, guten Abend.
Ich bin Leute aus dem Solothurnischen. Ich kenne also das Heim nur vom Gehören sagen. Es geht nicht konkret um den Heimblick. Ich möchte generell etwas sagen zu dem, was Frau Welti gesagt hat, die Nachtwach macht.
Mhm.
Sie hat wirklich betont, sie seien ja da für die Patienten oder für die betagten Leute. Und sie sollen sich getrauen, zum Leuten, wenn etwas sei und so. Aber so, wie sie das erzählt hat, und ich glaube, sie hat wirklich den guten Willen, für das zu machen. Aber ich habe einfach ganz andere Erfahrungen gemacht in meinem Leben mit Leuten, die ich betreut oder habe oder so. Also einfach so ist, also eine Frau 40 Personen muss betreuen in der Nacht und sie kann ja nicht an allen Orten gleichzeitig sein und dann tut so eine alte Frau vielleicht Leute und dann kommt niemand und dann läutet sie nachher eine halbe Stunde wieder und dann kommt jemand und dann sagt die Frau, ich soll unbedingt auf die Toilette, ich kann fast nicht mehr und dann sagt die Pflegende, ja für das hat ihr ja die Wingle noch. Ja, was sind wir denn da eigentlich?
Mhm.
Das finde ich einfach so etwas. Man kann doch alte Leute nicht so behandeln, für das hat er ja Wingeln noch. Das geht doch nicht so etwas.
Ja, da bin ich mit.
Und das ist also wirklich, das ist jetzt nicht etwas, was ich erfunden habe, sondern das habe ich erlebt und überhaupt das Ganze. Es ist sehr schön dargestellt, die Sendung, und die Fachleute sehr, sehr schön reden. Aber mir denkt, das sei alles ein bisschen schön gefärbt. Wisst ihr, ich bin eine Betroffene und die Realität, die sieht also ganz anders aus.
Mhm.
Ich glaube, die Leute, die jetzt dort sind, die mit euch reden, die wollen das gut machen, die wollen das vielleicht ihren Mitarbeitern auch so vermitteln, das tue ich sicher anerkennen, aber wenn es nachher konkret wird und die Leute halt auch im Stress sind, dann tönt es einfach ganz anders.
Ja, gut, Frau Müller, danke vielmals, Frau Gassmann.
Ja, das ist wahr, das sind nicht Situationen, die passieren sollten. Da haben Sie absolut recht, Frau Müller. Ich bin froh, wenn Sie das auch sagen. Ich will auch hier nichts schön färbern. Es ist so, dass man dann wirklich sich auch beklagen und reklamieren muss bei den Pflegenden, wenn man weiss, wo das ist, und dann aber auch bei der Heimleitung. Und dann kann man sogar noch, wenn das alles nichts nützt, könnte man auch noch zur Aufsichtsbehörde, also zum Vorstand von so einer Leitung von einem Heim, könnte man gehen. Oder auch sogar beim Kanton gibt es eine Ombudsstelle. Alle Kantone haben eine Ombudsstelle, für wo solche Altersfragen auch entgegengenommen werden. Und es ist ganz wichtig, dass man wirklich auf diese Sachen schaut und sich wehrt, wo es nicht richtig ist. Da haben Sie absolut recht, Frau Müller. Ich hoffe auch, dass das Pflegepersonal weiss, dass es Standards gibt, dass es Regeln gibt, ethische Regeln, die es einzuhalten gilt, und dass auch das Pflegepersonal sich wehrt, wenn sie merken, dass sie die Leute zu lange warten müssen, bis sie aufs WC helfen können. Und es ist nicht ein guter Umgang, so wie Sie das auch sagen, einfach da mit Einlagen oder so zu sagen, kann sich ein Mensch nicht ernst genommen fühlen. Da bin ich einverstanden.
Gut, danke vielmals. Der Frau Müller ist das gewesen. Jetzt haben wir eine weitere Hörerin dran, und zwar Frau Ann-Ros Schmid-Wuletitsch. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich wollte sagen, ich habe meinen Mann eben auch im Pflegeheim. Und ich bin immer gegen Einzelzimmer gewesen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe immer wollte, dass mein Mann in ein Einzelzimmer kommt. Und ich habe jetzt gemerkt, dass das Beste ist für meinen Mann. Wir haben ihn in einem Zweierzimmer hier. Er ist in einem ganz schönen Heim. Wenn er die Nacht unruhig ist, also die zwei Männer kommen gut aus, und es ist auch schon einmal jemand am Boden gelegen, dann helfen sie einander. Also ich muss sagen, wissen Sie, wenn man nur als Durch zwischen ihnen kommt, dennoch sieht man das alles ganz anders.
Mhm.
Ich gehe jeden Tag zu meinem Mann, zu meinem Tag. Ich gehe immer auf den Mittag, ich darf jeden Tag und kann mit ihm rausgehen. Und ich finde das also einmalig ein Zweierzimmer.
Dann ist gut, wenn Sie gute Erfahrungen mit dem machen.
Ich beobachte das und ich finde das schön. Wissen Sie, das ist ja ganz anders, wenn man gesund ist und wenn man krank ist.
Ich glaube auch.
Wenn man krank ist, hat Demenz, man weiss nicht, wo. Mein Mann weiss manchmal nicht mehr, wo die Toilette ist. Also ich finde, das sollte man vielleicht ein bisschen mehr beobachten, in ein Krankheitsbild hineinschauen.
Ja.
Und nicht einfach sagen, ich bin immer allein gewesen, und für das geht man ja in ein Pflegeheim.
Ja.
Dass man Hilfe hat, und wenn man da nicht richtig steuern kann, dass vielleicht einer von beiden läuten kann.
Gut, ja. Danke vielmals, Frau Wuletitsch, für euren Anruf.
Ich glaube, es ist auch gut, wenn man Pflegeheim nicht nur aufgrund von ihrer Infrastruktur beurteilt. Das ist ganz wichtig, auch bei der Auswahl von einem Pflegeheim, dass man noch andere Kriterien beachtet. Eben, was hat es für Personal? Wie viel Personal hat es zur Nacht? Oder wie ist das, wie haben sie auch Möglichkeiten, Weiterbildungen zu besuchen oder so, dass man auch solche Sachen fragt. Und die Frage nicht nur am Zimmer bemisst oder nicht nur am Essen. Das Essen ist schon auch ganz ein wichtiger Punkt zwar, aber einfach nicht der einzige.
Eine weitere Hörerin jetzt dran. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist euer Name?
Elena Rulofsen.
Frau Rulofsen?
Ja.
Was habt ihr? Hat euer Vater ist seit kurzem im Altersheim?
Ja, ganz genau. Und der Papi ist einer, der ist ein sehr genügsamer Mann, und er tut sich wirklich sehr. Er ist unauffällig. Er ist aber noch nicht so ganz schlecht. Er ist zwar 91, aber ich habe einfach immer das Gefühl, die Leute sind einfach mit den Menschen, die mehr Hilfe brauchen, beschäftigt. Und jemand, der sich vielleicht eben, der sich still hat und genügsam ist, vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Und mir denkt es einfach, es wäre wichtig, dass man auch bei den Menschen, wo man merkt, die sind eigentlich noch nicht so schlecht dran, die könnten noch ein bisschen mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, die könnten vielleicht noch irgendetwas unternehmen. Also man die vielleicht ein bisschen anstüpft. Die brauchen manchmal eben ein Stüpfchen, als die etwas machen. Und dort, denke ich, manchmal ist einfach viel Zeit von diesen Leuten. Die begreifen das, aber es tut einem einfach auch eine Belastung beschäftigen.
Es ist wahr, Frau Rulofsen. Entschuldigung. Sie sprechen auch einen ganz wichtigen Punkt an, dass man wirklich auch die Leute, wo genügsam sind, dass die nicht untergehen manchmal. Das ist vielleicht eine kleine Gefahr, und das ist ganz gut, dass Sie diesen Hinweis machen. Danke vielmals.
Jetzt haben wir ein E-Mail bekommen, das gerade ein bisschen die gleiche Kategorie gibt von der Valerie Lendi. Und zwar ist sie Pflegefachfrau und sie sagt, dass sie die Sendung sehr harmonisch vorhin gehört hat, aber dass bei ihre Erfahrung ist, dass an allen Ecken und Enden an Personal fehlt und damit auch Zeit, dass keine individuelle angemessene Betreuung möglich ist, dass es knapp für das Allernötigste reicht, also minimale Körperpflege, medizinische Verrichtungen und dass man auch zu wenig Gespräche mit den Heimbewohnern hat, zu wenig Zeit für Spaziergänge. Es reicht nicht für eine professionelle Planung und Durchführung von der Pflege. Das ist das E-Mail von der Frau Lendi. Frau Gaffmann, das ist offenbar schon ein grosses Anliegen, der Zeitfaktor.
Ja, das ist ein Anliegen. Da bin ich mit der Frau Lendi absolut einverstanden und ich hoffe auch, dass Frau Lendi das auch an der entsprechenden Stelle und vielleicht auch nicht allein, sondern mit anderen Pflegenden zusammen wirklich die Sorge deponiert. Also da gibt es Mindestvorgaben, die müssen erfüllbar sein. Man kann sonst nicht professionell pflegen und das ist nicht die Absicht, auch nicht die Absicht von der Politik. Aber manchmal muss man diesen Leuten das so genau erklären, wie es in diesem E-Mail gut beschrieben wird, wie die Situation ist.
Da ist ein anderes E-Mail gekommen von Peter Zollinger. Er ist Heimleiter. Und er sagt eigentlich, man muss ein bisschen aktiv und intensiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Also man muss Fest feiern, man muss Angehörige einladen, Veranstaltungen mit den Nachbarn und den Menschen aus dem Dorf machen. Und dass es doch immer wieder ein bisschen Zeit gibt, ja auch für gute Gespräche, ungezwungene Gespräche, dass man die kann haben im Essraum oder auch, dass man verschiedene andere in den Hausdienst kann involvieren. Was sagen Sie zu dem? Öffentlichkeitsarbeit betreiben, Fest, Angehörige Einladungen, Veranstaltungen und so weiter.
Ja, ich glaube auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass man das Haus auftut, dass die Leute Einblick bekommen, dass das nicht irgendwo so eine Grauzone am Rand ist, wo man gar nicht recht weiss, was eigentlich drinnen passiert. Oder das ist ganz wichtig. Aber man muss auch, wenn man das macht, den Leuten, die politische Entscheidungen, zum Beispiel über Budget und so, können verfügen oder entscheiden, dass man denen auch sagt, aus was besteht jetzt da die Herausforderung bei der Pflege? Und auf was kommt es jetzt darauf an, ob man eben Zeit hat oder nicht Zeit? Es geht ja nicht darum, dass wir einfach immer käfeln mit den Bewohnern wollen, sondern es geht wirklich darum, zu schauen, was brauchen die Leute. Und da kann auch mal ein Spaziergang etwas sein, wo wirklich Lebensgeister weckt oder wo zum Hoffnung behalten ganz wichtig ist oder dass man seine Mobilität kann beibehalten kann. Und das sind nicht einfach so noch Zusatzzückerli oder so, die es nicht wirklich würde brauchen. Und das muss man eben erklären und das passiert zum Teil mit Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt ein Heim, wo sich die Pflegequalität zertifizieren lassen. Es gibt eine Institution, die Zertifikat für gute Pflegequalität ausstellen kann. Das ist konkret AG, die ist vom Berufsverband geführt. Also weil wir vom Berufsverband eben gerade auch ein Interesse haben, dass es gute Pflege gibt.
Jetzt haben wir eine weitere Hörerin dran, die Frau Maria Henauer. Guten Abend, Frau Henauer.
Guten Abend, Frau Gassmann.
Ja, grüezi, Frau Henauer.
Ich habe auch auf dem Pflegeberuf gearbeitet, was mich bei der ersten Stunde wahnsinnig betroffen gemacht hat, wo sie von diesen Schmerzen geredet haben, wo die Leute haben. Ich habe vor vielen Jahren auch gearbeitet. Man hat dort zumal schon gesagt, es gibt Mittel und tun sie die Mittel anwenden.
Ja, das ist wahr. Da muss ich Ihnen wirklich auch sagen, Sie haben absolut recht. Und immer noch sind zu viele Leute unterbehandelt mit Schmerzmitteln. Zum Teil ist es auch schwierig von den Ärzten, genügend früh, genügend starke Schmerzmittel verordnet überzukommen. Da muss man sich manchmal recht wehren als Pflegefachfrau.
Ich bitte Sie, Frau Gassmann, es gibt Mittel und man darf sie heute geben und mit der Patientenverfügung.
Ja.
Ist ja der Patient einverstanden, wenn es auch wenn er auch vielleicht nicht mehr ganz so beieinander ist, aber dass er doch im Alter nicht so muss schmerzen.
Ja.
Das hat mich wahnsinnig betroffen gemacht.
Ja, das ist
ich bin auch über 80 und ich hoffe, dass das bei mir nicht passiert.
Ja, das hoffe ich auch für Sie.
Danke, Frau Henauer, für euer Telefon.
Und wenn Sie schauen, dass Patienten genug Schmerzmittel bekommen, dann mag ich das Ihnen von Herzen gönnen.
Gut. Ja.
Danke vielmals, Frau Henauer. Auf Wiederhören, danke. Ihr könnt uns weiterhin anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. Ein weiteres E-Mail, eine Bemerkung ist reingekommen von Roland Kuster. Er sagt, wir sollen doch bitte beachten, dass es noch weitere Berufsverbände in der Schweiz gibt, also Berufsverband Fachpersonenbetreuung, die im Langzeitbereich aktiv sind und Spezialisten zum Thema in der Sendung gewesen. Ja, also das seid auch ihr gemeint. Als Spezialistin.
Ja, es gibt natürlich auch noch andere Spezialistinnen ausser mir. Klar.
Was ist eigentlich das Attraktive an Ihrer Arbeit?
Ich würde sagen, das Attraktive an der Arbeit in der Pflege ist, dass man mit dem Wissen, das man hat über Krankheiten, über gesundheitliche Beeinträchtigungen, zusammen mit der persönlichen Erfahrung, die sich angesammelt hat, wenn man länger im Beruf ist, und dann mit der individuellen Person, die man vor sich hat, kann schauen, was braucht es jetzt da und was kann mein Beitrag sein, wo muss ich zum Beispiel vielleicht mit Mut auch mich einsetzen, eben zum Beispiel eine Schmerzbehandlung möglich zu machen, die die Schmerzen tatsächlich lindert. Sättige Beiträge können zu leisten, das ist sehr befriedigend und braucht einerseits hohe Anforderungen und auf der anderen Seite kommt aber auch ganz viel zurück, wenn das so gelebt werden kann.
Wer ist eigentlich geeignet, für so einen Beruf auszuüben?
Für diesen Beruf sind verschiedene Leute geeignet. Es sind natürlich vor allem Leute geeignet, die sich interessieren für die Menschen, die sich interessieren für die Zusammenhänge vom Körper, vom Gesundsein, wie kann man Gesundheit erhalten, wie kann man Krankheit verhüten, was kann man machen, wenn jemand krank wird, was sind die Herausforderungen, die chronisch kranke Menschen haben. Wenn man sich um das interessiert und wenn man ein gewisses Potenzial auch mitbringt, eine Ausbildung können durchzustehen, und da gibt es verschiedene Ausbildungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, dann ist so jemand sicher geeignet.
Jetzt das Image von eurem Beruf ist ja nicht sehr gut. Wie muss man das ändern? Was kann man machen?
Das Image in diesem Beruf, einerseits haben wir ja viel Bewunderung von Leuten, die sagen, das ist toll, was ihr macht, wir sind froh, dass ihr das macht, oder so im Sinn von, das könnte ich nie, was du machst. In dem Sinn kommt einerseits viel Anerkennung über, aber die Schwierigkeit ist, dass das einen hohen Personaleinsatz erfordert, dass das mit hohen Kosten darum eigentlich auch verbunden wird, oder respektive, dass es eben als Kostenfaktor angeschaut wird, anstatt dass man würde schauen, was das eigentlich der Gesellschaft bringt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, dass man vielleicht einfach nicht jeden Tag vor der Nase haben will, was da noch für Schwierigkeiten auf uns zukommen oder auch individuell im Leben, was das mit dem Älterwerden, mit dem Gebrechlichwerden, wie das weitergeht.
Ihr hört Doppelpunkt Forum mit dem nächsten Hörer, am Herr Meier. Guten Abend, Herr Meier.
Guten Abend.
Was habt ihr für eine Frage?
Ich würde eigentlich gerade anknüpfen an das, was jetzt gerade gesagt worden ist. Ich habe nicht eine Frage, sondern ich würde sagen, dass alle die Personen, die in dieser Pflege arbeiten, Frauen und Männer, dass das im Grunde genommen sind, das eigentlich von unserer heutigen Zeit Helden, weil die machen einen Beruf, die machen einen Beruf, der unglaublich wichtig ist. Und ich würde sagen, an Politik und an unsere Gesellschaft, die hätten eigentlich viel einen höheren Lohn verdient. Das sollte man einmal an entsprechenden Stellen überdenken und das sollte man einmal ändern.
Merci, Herr Meier, für euer Telefon. Frau Gassmann, das ist ja eigentlich erfreulich.
Danke vielmals, ja. Ich finde auch, wobei der Lohn ist sicher ganz ein wichtiger Aspekt, vor allem eben in der Diskussion um was macht den Beruf attraktiv. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass es zum Beispiel genügend Personal kann haben oder dass man genügend Freitage zur Erholung überkommt oder dass man gesundheitsfördernd auch selber beim Arbeiten behandeln kann, dass man zum Beispiel über seine Belastungen bei dieser Arbeit neu kann mit jemandem, der es auch versteht, kann austauschen darüber, dass man nicht mit allem ganz allein muss kutschieren da. Das wären auch wichtige Aspekte, die noch nebst dem Lohn auch eine wertvolle Unterstützung sein könnten. Weil Helden, das ist natürlich toll, dass sie uns da so als Helden darstellen, aber die haben dann auch schnell etwas Unberührbares. He?
Frau Elisabeth Rütti ist unsere nächste Hörerin. Guten Abend, Frau Rütti.
Rüttimann.
Grüezi, Frau Rüttimann. Grüezi, Frau Rüttimann.
Ja, guten Abend. Meine Mutter ist auch im Altersheim. Und mir ist aufgefallen, was sie gesagt haben, was für Leistungen, dass sie eigentlich von Angehörigen erwartet. Ist das richtig, wenn mein Radio läuft? Oder stört sie das?
Jetzt haben wir keine Zeit mehr für den Hingen nachher abzuschalten, aber könnt ihr einfach kurz eure Fragen oder eure Anliegen formulieren?
Eben, mein Anliegen ist, ich will wissen, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner Angehörige hat, bedeutet denn das, dass Personal überhaupt nie vorausgeht mit so einer Frau?
Nein, das muss es sicher nicht bedeuten. Es kommt natürlich vielleicht darauf an, wie häufig dass jemand das Bedürfnis hat, rauszugehen. Und ob jemand gar nicht mehr allein rausgehen kann, dann wird es schwieriger, das mehrfach am Tag zu erfüllen. Und da gibt es sicher Unterschiede. Da müssen wir schauen in den einzelnen Heimen, wie sie das handhaben.
Gut, danke von Mutter Frau Rüttemann. Jetzt geht es weiter mit der Frau Dora Meier. Guten Abend, Frau Meier.
Guten Abend miteinander. Ich hätte eine Frage, was kann man unternehmen, wenn in so einem Heim das Essen nicht gut ist? Also ich habe das erlebt bei meiner Mutter und ich habe ein paar Mal in diesem Heim gegessen und ich musste sagen, also das ist furchtbar, dass man jemandem einfach so Essen hergibt, das qualitativ einfach nicht gut ist.
Mhm. Haben Sie es gesagt, jetzt schon im Heim?
Nein, das habe ich, also meine Mutter lebt jetzt nicht mehr, aber es tut mich heute noch so beelend, dass ja. Das einfach passiert ist. Und ja, ich habe einfach nicht gewusst, was ich soll unternehmen. Meine Mutter hat dann immer gesagt, ja weisst, die müssen halt überall sparen.
Ja, also vielleicht, wenn sie sich immer noch beschäftigen und wenn sie etwas wollen, probieren zu bewirken in dem Heim, dann wäre es sicher gut, wenn sie noch mal probieren, das Gespräch aufzunehmen mit dem Heim, mit den Zuständigen von dem Heim.
Jawohl.
Und dass sie sagen, das lasse sie gar noch nicht ruhig oder dass sie wieder einmal dort essen gehen, schauen, wie es jetzt ist. Manchmal kann man auch etwas bewirken, wenn man sagt, was sich jetzt positiv verändert hat. Aber ich würde schon, wenn es ihnen so ein Anliegen ist, und das ist auch toll, wenn sie sich kümmern, dass sie das diesen Leuten sagen.
Das ist gut.
Und nochmal ein gutes Essen holen in diesem Fall,
ja,
Frau Meier. Danke für den Anruf. Auf Wiederhören. Doppelpunkt Forum auf DRS1 mit einer weiteren Frage zum Thema Kosten von der Frau Stauffer. Guten Abend, Frau Stauffer.
Guten Abend miteinander. Jawohl, wegen der Kosten. Ich mag diesen Pflegern den Mehrlohn gönnen. Und ich muss sagen, eben, mein Mann ist auch im Alters- und Pflegeheim und sie sind sehr nett mit ihm. Aber eben die Kosten, die wir müssen zahlen, die steigen ja natürlich auch immer mehr, oder? Und
ja,
aufs Mal ist einfach dann unser Ersparten auch weg. Und dann muss man einfach dann wieder weiter schauen.
Ja, das ist
eigentlich das, was ich sagen wollte.
Ja.
Nicht, dass ich den Pflegern nicht mehr Lohn möchte gönnen. Aber eben, weil wir die Angehörigen auch wieder mehr müssen zahlen müssen.
Ja,
die Tarife hochgehen.
Ja.
Gut, danke vielmals, Frau Stauffer. Schönen Abend.
Die Sorge verstehe ich gut. Frau Stauffer ist sicher nicht die Einzige, die das beschäftigt. Jetzt kann man einfach hoffen auf die Pflegefinanzierung. Da ist jetzt gerade die Revision vom KVG-Punkt auf die Pflegefinanzierung. Ist ja in der Session im Juni beschlossen worden. Und jetzt kommt raus, wie das sollte werden. Und es ist eigentlich in der Ausführung eher eine Verbesserung für die Pflegeheime in Sicht. Weil der Kanton sich an den Kosten von der Pflege mehr wird beteiligen in Zukunft. Also dort ist eine Hoffnungsstimme für die Frau Meier.
Also erfreuliche Nachrichten. Eine weitere Frage zum Thema Freiwilligenhilfe von der Frau Else Huckenberger. Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Das ist das, was ich an dieser Sendung heute Abend ganz fest vermisse. Nämlich die Leute, die freiwillig in die Heim gehen und ihre Zeit schenken, mit diesen Leuten spazieren, Spiele machen, singen, Geschichten erzählen. Die Sachen, da habe ich irgendwie noch eigentlich noch fast nichts gehört jetzt heute Abend. Und mir denkt, dass es so wichtig und auch so eine riesen Entspannung für das Personal.
Ja.
Die müssen nicht immer für das auch noch Zeit haben. Es kommt jemand und macht das.
Das ist wahr.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man kommt immer viel mehr über, als man gibt.
Ja.
Und wenn irgendjemand jetzt zulässt, wo da irgendetwas spürt, dann soll er es noch mal probieren. Es lohnt sich.
Ich bin wahnsinnig froh, dass Sie das sagen und es wäre nicht in meinem Sinn, dass das untergeht, aber so ein bisschen unter Druck am Radio kommt dann manchmal auch nicht gerade im ersten Moment das Beste in den Sinn. Ich bin wahnsinnig froh, dass Sie das noch eingebracht haben mit den Freiwilligen, dass die leisten ganz enorme Dienste, auch Angehörige, die weiterhin für ihre Leute schauen im Pflegeheim und vorbeikommen, das ist ganz wichtig und es ist gut, wenn dort eine gute Zusammenarbeit passiert mit dem Heim.
Vielleicht müsste halt Heim ein bisschen mehr Aufrufe machen. Ich bin durch ein ganz winzige Notiz in unserem Dorfblättchen dazugekommen. Es braucht gar nicht viel, es braucht keine teuren Inserate.
Ja.
Aber dass das den Leuten mehr bewusst ist, dass das eine Möglichkeit wäre und ein Dienst.
Ja, das ist eine gute Idee, danke.
Gut, danke Frau Huckenberger, auf Wiederhören und einen guten Abend. Ein Telefon haben wir übrigens auch noch von der Frau Bevi voran bekommen. Sie wird ein grosses Dankeschön an das ganze Pflegepersonal eigentlich in der ganzen Schweiz ausrichten. Das ist doch auch mal nett, wenn man, sie hat gesagt, ihre Tochter ist und wird gepflegt und ja, möchte einfach gerne an dieser Stelle ein grosses Dankeschön ausrichten. Frau Gassmann, was, die hat ja Menschen in diesem Pflegeheim, die ganz viele Erfahrungen haben, das ganze Leben lang schon gelebt haben. Mhm. Was kann man eigentlich als Betreuende von so Menschen im Pflegeheim lernen?
Ja, man kann natürlich zum Beispiel ganze Einblick in die Zeitepochen, wo man selber noch nicht dabei war im Leben, kommt man, werden einem erschlossen, wenn man sich interessiert und auf die Leute ein bisschen eingehen kann oder sie auch einem bereit sind, ein bisschen zu erzählen aus ihrem Leben, dann hört man, wie es früher funktioniert hat, wie es das Zusammenleben war. Und das kann sehr bereichernd sein und sehr interessant.
Eine E-Mail kommt von der Frau Brigitte Gehring. Sie sagt, dass die Sendung in die Vorweihnachtszeit reinfällt und sie sagt einfach herzlichen Dank an all die, die sich in den verschiedensten Heimen für zwei von den Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen und sie wünscht viel Freude und Kraft im neuen Jahr von der Brigitte Gehring. Die Weihnachtszeit, ist das gerade auch so in den Heimen für beide Seiten, für die Betreuenden und für die Pflegenden, ist das eine spezielle Zeit?
Ja, das ist sicher eine spezielle Zeit, weil wir ja eigentlich sehr stark dann auch Zusammensein leben. Wenn es dann am schwierigsten ist, allein sich zu fühlen oder sich unverstanden zu fühlen oder sich nicht können auszudrücken und nicht können teilhaben an Gemeinschaftsaktivitäten, dann hat das etwas zu tun mit Abschied, mit etwas nicht können, mit einem Verlust vielleicht auch. Und das wird auch in so einer Zeit, wo stark beladen ist mit Gefühlen, und mit Bildern, auch manchmal mit idealisierten Bildern vielleicht, die man auch während dem früheren Leben nicht immer verwirklichen konnte. Aber in dieser Zeit wird das besonders schmerzlich einem vielleicht bewusst.
Wie ist es eigentlich, wenn man nach Hause vom Arbeiten geht? Kann man da eigentlich abschalten? Wir haben vorher den Zeitdruck und abschalten ist immer wieder so ein grosses Thema, der Beruf und das private Leben. Kommt man heim, macht man Türen zu und sagt, das, was jetzt im Heim passiert ist, das geht mir heute nicht mehr. Kann man da abschalten?
Ja, ein Stück weit lernt man das natürlich während dieser Berufstätigkeit abschalten. Aber es ist ja nicht so, dass das Berufsleben einfach gerade aufhört, wenn ich meine Kleider im Garderobenkasten eingeschlossen habe, ist fertig. Wieso? Also mein Leben ist auch während der Arbeitstätigkeit mein Leben und es hat fließende Übergänge. Und im Moment bin ich voll fürs Arbeiten da und nach einem Moment widme ich mich anderen Sachen. Es ist ganz wichtig, dass man einen Ausgleich hat neben der Arbeit und dass man noch andere Beziehungen pflegt, außer der Arbeit. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass es die beste Burnout-Prophylaxe ist, wenn man sich sogenannt immer abgrenzt. Ich glaube, man muss sich auch gut einlassen auf das, was im Moment passiert. Und dann kommt man sehr viel über von den Kolleginnen, von Vorgesetzten, von Bewohnerinnen und Bewohnern, wenn man eben voll da ist. Und dann gelingt einem auch das Abschalten besser, glaube, wenn man die volle Aufmerksamkeit immer gerade dort haben kann, wo man ist.
Tauscht man sich dann auch ein bisschen aus mit Kolleginnen und Kollegen? Tut man aktuelle Probleme ansprechen?
Ja, also ich kann vor allem für mich sagen, ich habe immer austauscht. Ich habe auch Sachen manchmal daheim, was ich erlebt habe, erzählt. Natürlich immer so, dass man nicht merkt, von wem dass sie da reden. Oder also das Berufsgeheimnis müssen wir schon einhalten. Aber es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht von unserer Arbeit reden können. Das Schwierige ist manchmal bei dieser Arbeit, dass sie so wie unscheinbare Tätigkeiten sind, wo Pflegen ist ja, hat viel auch mit Körper zu tun, mit Sachen, die eine Mutter auch für ihr Kind macht. Und alle Leute haben das Gefühl, ja, ich weiss, was du meinst und so. Das ist vielleicht nicht so spektakulär. Und da ist es schwieriger, darüber zu reden. Aber häufig erleben wir eben auch im Alltag wirklich kleine, spektakuläre Sachen. Und von denen erzähle ich gerne auch außerhalb der Institution, wo ich arbeite.
Jetzt zum Abschluss in dem Fall, wenn ihr sagt, spektakuläre Sachen. Darum haben wir doch jetzt den Bogen ab, Frau Gassmann. Ihr habt ja sehr viel Erfahrung aus eurer aktiven Karriere. Gibt es irgendein Beispiel, das euch besonders geprägt hat oder geblieben ist oder was ihr uns vielleicht gerne noch erzählen wollt, oder irgendetwas, ja, was euch geprägt hat vielleicht in eurer Zeit?
Etwas, was ich nie mehr wird vergessen, das ist so eine Situation gsi, wo ich eine Patientin, die Krebs erkrankt ist, eine betagte Frau auch, wo die ganze Familie so ums Bett umgestanden ist. Sie sind immer gekommen und haben sie besucht. Und eines Tages sagt die Frau, die im Bett gelegen ist und ich habe etwas gemacht in diesem Zimmer an ihr, sagt sie, Frau Gassmann, muss ich sterben? Und die ganze Familie schaut ziemlich entsetzt und ich habe sie auch dann gut gekannt und habe gesagt, ja, so wie es aussieht, meine Erfahrung zeigt, dass es in die Richtung geht. Und das hat sehr viel gelöst. Sie hat eigentlich dann über mich können ihrer Familie sagen, wie sie dran ist. Und das Tabu, was bis jetzt nicht, was vorher nicht können besprochen werden, ist gefallen. Und es, der Mann ist so froh gewesen, dass nachher darüber können geredet werden. Das ist so eine Situation gewesen, wo wir heute noch manchmal Hühnerhaut kommt, wenn ich gerade denke, die bleibt mir.
Das bleibt.
Und das gibt mir auch den Mut. Manchmal ist wirklich schwierig. Die Frau hat mir eigentlich gelernt, dass es möglich ist, über ganz schwierige Sachen zu reden.
Frau Gassmann, herzlichen Dank für das Gespräch und merci den lieben Hörerinnen und Hörern für die vielen Fragen und Anregungen, die reingekommen sind. Barbara Gassmann ist Vizepräsidentin vom Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Sie war bei uns im Studio zum Thema «In guten Händen, wem wir unsere Betagten anvertrauen».
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.